Ja, nochmal vorlesungsfreie Zeit dann. Na gut, also fangen wir an. Wir sollten ja ich habe ja diesen Fujikawa-Zugang vorgezogen. Weil der ist am Ende einfacher, als wenn ich da mit Störungstheorie dran gehe. Aber wir wollen natürlich dann auch noch rausfinden, wie das störungstheoretisch zu verstehen ist, weil das halt mit der Renormierung zu tun hat von so, also zumindest mal so Dreiecksdiagrammen, die wir ja schon mal mehrmals jetzt angeguckt haben im Zusammenhang mit diesem neutralen Pionzerfall. Und ja, wir machen den allereinfachsten Fall, weil es geht eigentlich im Prinzip für alle Fälle ähnlich. Wir nehmen einfach QED. Jetzt mit einer positiven Ladung ist auch das Vorzeichen ist eh egal für das, was wir hier angucken. Und masselos, ja, also m psi gleich 0. Und wenn dieses Fermionenfeld masselos ist, dann haben wir halt schon mal, sieht man sofort zwei Symmetrien. Das eine ist die ganz normale Änderung unter Phasentrafos, also ich kann Psi mit einem beliebigen Phasenfaktor multiplizieren. Und ich interessiere mich im Moment nur für die globale Phasensymmetrie. Und natürlich das Psi quer, das ist ja gerade adjungiert und noch ein Gamma 0 von rechts dran multiplizieren, dann muss ich das entsprechend mit e hoch plus i Alpha transformieren. Ja, und das ist der ganz normale Strom und der muss erhalten bleiben, also führt zu erhaltenem und das ist, den nenne ich einfach J-Mü. Wenn man da mit dem Noether-Theorem rumrechnet, dann findet man raus, das ist einfach Psi quer Gamma Mü Psi und das ist halt bis auf den Ladungsfaktor, die Ladung E, ist das gerade der Strom, an den das elektromagnetische Feld koppelt. Und das ganze Ding ist eine Eichtheorie, also muss ich, Stromerhaltung ist zumindest mal notwendig. Ja. Also der muss erhalten sein. Und ja, das ist die eine Symmetrie und die andere ist eine chirale oder Axialvektorstromsymmetrie. Ja, und das ist halt diese Geschichte mit dem Gamma 5. Und wenn man jetzt ein bisschen rumüberlegt, das Gamma 5, wenn ich mir für kleine Beta, wenn ich mir das infinitesimale Trafos angucke, dann sehe ich, damit das eine Symmetrie ist, dann muss ich das Psi bar, das muss ich transformieren, muss ich auch auf die Reihenfolge aufpassen, weil das ist ja eine Matrix im Dirac-Raum. Dann sehe ich, das muss ich transformieren genauso, also auch mit Minus. I Beta Gamma 5. Ja, weil das ist dann natürlich genau das Gleiche für Beta gegen 0. Ja, und wenn ich das da oben einsetze, dann sehe ich, also wenn ich Psi' einsetze in den Ausdruck hier, dann sehe ich, weil hier stehen ja immer Gamma mü, das ist ja D mü Gamma mü und A mü Gamma mü und Gamma 5 antikommutiert mit den Gammas, also mit den Gammas 0, 1, 2, 3, 4 und dann sehe ich, dass das auch eine Symmetrie ist, aber halt mit dem Vorzeichen hier. Ist ein bisschen anders als diese normale U1. Das nennt sich UV1 hier. Und das ist die Axiale. Und die führt auf den Strom J5. Naja, der unterscheidet sich halt nur durch einen. Ja, das hier ist, das nennt sich Axial- und Polarvektoren. Ja, weil das hier transformiert sich unter Lorentz-Trafos wie ein Vektorfeld. Das hier auch, aber unter Spiegelungen halt anders. Ja, das ist halt wie auch im Dreidimensionalen, da gibt es Vektoren oder Polarvektoren und Axialvektoren, die sich unter Spiegelungen anders verhalten. Gut, und der, und da wissen wir schon, der hier, Strom hier, der ist zwar auf dem, für die klassische Theorie erhalten, aber nicht, sollte nicht erhalten sein für die Quantentheorie, weil sonst habe ich halt Probleme mit diesem Pi-Null-Zerfall, wenn ich der, das Pion, das ist ja da im Wesentlichen d μ j 5 μ. Das ist diese. Ich versuch's. Wo war denn der Schalter? Ach, ganz unten. Ups. Ich hoffe, dass das die Kamera nicht durcheinander bringt, aber okay. Ja, und jetzt die Frage ist, jetzt geht es ja um Symmetrien und ja, und die Quantentheorie, die mache ich am liebsten mit dem Fadenintegral. Und naja, das Pfadintegral, das hatten wir ja ganz zu Anfang mal, das kann man nutzen, um so zeitgeordnete Erwartungswerte auszurechnen. Nehmen wir da irgendeine Observable, eine Eichinvariante. Ja, und das ist sowas wie 1 durch Z0. Dann hier über sämtliche Felder, die in dieser Theorie vorkommen, Pfad integriert. Dann steht da I, E hoch I mal die klassische Wirkung. Und dann halt hier irgendein lokales, ja, das kann ein Feldoperatorprodukt sein oder Summen von Feldoperatorprodukten, irgendwas Eichinvariantes. Und jetzt ist halt die Frage, was kann ich aus so Symmetrien, was kann ich da drüber sagen, über dieses zeitgeordnete Produkt oder ja, zeitgeordnete Observable. Und da benutze ich mal, ich kann natürlich das Pfadintegral, kann ich in beliebigen Koordinaten ausdrücken. also in beliebigen Feldern. Jetzt schreibe ich das mal hin in Form von den, also jetzt ich fange mal an mit dieser Vektorsymmetrie, also hier oben. Also mit, ich schreibe erstmal das Pfadintegral einfach in Psi' hin. A passiert nichts in unserem Fall. Ja, und an dem O passiert auch nichts. Aber gut, schreiben wir ruhig Strich. Ja, für erstmal hier für U1V. Ja, das ist hier die Geschichte. Und jetzt kann ich es eigentlich wieder zurücktransformieren, ja, weil ich kann ja jetzt hier formal mein Pfadintegral, diese Integrationsmaße, die transformieren sich halt mit der Jacobi, der Determinante, beziehungsweise andersrum, als man denkt, weil das ja Grassmann-Felder sind. Und jetzt machen wir das auch für eine infinitesimale Transformation. Und ja, wie ist das? Also die Determinante, also schreibe ich das hin. Ja, und zwar ist das d Psi ja, das ist mein transformiertes Pfadintegralmaß und das ist gleich dem untransformierten mal die Funktionaldeterminante von dieser Transformation. Ja, und zwar einmal für das Psi. Und einmal, also und man muss, es ist gerade umgedreht, also die inverse Determinante, weil es als Fermionen sind und Grassmann-wertige. Und der Witz ist halt, dass natürlich sind diese Determinanten erstmal nicht wohl definiert, weil sie irgendwie divergieren. Aber egal wie auch immer ich die irgendwie regularisiere, muss ich das so machen, dass das eine die Inverse von der anderen ist, weil das eine echte unitäre Trafo ist. Und dann canceln die sich in dem Fall einfach immer weg. Also hier ist das Pfadintegralmaß invariant unter der Transformation. Also für das hier kann ich schon mal einfach ungestrichene Psis hinschreiben. Also, und dann, ja, was ich jetzt noch mache, ich mache jetzt die Geschichte, ich gucke mir jetzt an, was passiert unter einer lokalen Transformation, aber jetzt ohne Eichsymmetrie zu beachten und das A lasse ich halt ungeändert und dann ändert sich natürlich das S. Ja, weil wenn ich das Ding hier raumzeitabhängig mache, dann kommt mir von dem Term, von der Ableitung passiert was, wenn ich da Psi durch Psi' ersetze. Ja, weil dann wirkt die Ableitung ja auch auf das Alpha von x. Ich mache ein kleines Alpha, also infinitesimale Transformation. Und dann kriege ich hier raus die ungestrichene Wirkung plus i mal das Integral, schreibe ich wieder mit diesen Brackets. Und dann steht hier ein d mü Alpha von x, integriert über d4x. Ja, und an dem ändert sich nichts, weil das O soll ja ein Operator sein, der unabhängig ist. Oder also was uns interessiert, sind irgendwelche Produkte von Strömen. Und die ändern sich nicht auch unter einer lokalen Trafo, ja? Weil da keine Ableitungen drinstehen in diesen Strömen. Bis xn. Ja, und jetzt kann ich, weil ich sage, das Alpha soll klein sein, kann ich das hier in linearer Ordnung entwickeln. Ein bisschen kleiner hier, ein bisschen enger schreiben. Schreibt das O hier hin ohne die ganzen Argumente. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist 1 plus i das hier. Und jetzt gucke ich mir die allererste Zeile an und diese letzte. Und ja, was sehe ich dann? Dann sehe ich, dass das Pfadintegral von dem Ausdruck verschwindet. Ja, weil ich kann, das hier ist das ursprüngliche, was ganz oben steht, ziehe ich ab, also muss das Pfadintegral O über e hoch i s o mal dieses Ding hier verschwinden. Schreibe ich das d4x aus. Und das Pfadintegral ist ja nichts anderes als der zeitgeordnete Erwartungswert von, ja, das Ding hier ist j mü. Gleich 0. Und jetzt kann ich partiell integrieren. Daraus ergibt sich dann erstmal d4x. Das Alpha von x ist ja einfach eine Zahl, das kann ich rausziehen. Und dann habe ich da stehen gleich 0 und naja, jetzt kann ich das Alpha von x, das ist ja völlig beliebig, also habe ich eine lokale Aussage hier, dieses Ding muss verschwinden für jedes x. Nee, andersrum war es besser. Also, was haben wir am Ende? Wir haben j mü. Hier, das wirkt natürlich nur auf x und hier irgendein Operatorprodukt. Das halt unter lokalen Eichtrafos invariant ist und ja. Und das Ding ist die normale Wort Takahashi. Ja, und die ist wichtig, damit überhaupt so eine Eichtheorie wie die QED Sinn ergibt. Ja, weil sonst, wenn das nicht wäre, dann wäre dieser Erwartungswert nicht Eichinvariant, das sollte aber sein. Ja, aber jetzt kommt der Witz, wenn ich dasselbe Ding jetzt mache für die UA1. Ja, und da passiert nämlich was, weil dann ist dieses Pfadintegralmaß nicht mehr so, oder zumindest ja, da ist das nicht mehr invariant. Warum? Wegen dieses Vorzeichens. Ja, weil hier das Psi quer sich mit demselben Vorzeichen transformiert wie das Psi. Ja, und was passiert dann? Dann ist das d Psi Das ist d Psi bar und dann halt die Determinante, die kommt jetzt zweimal. Beta, das soll ruhig auch wieder, das soll auch wieder raumzeitabhängig sein. Naja, was habe ich aber jetzt? Jetzt habe ich ein Dilemma, weil also die Determinante, die kann ich schreiben. Also wir müssen diese Funktionaldeterminante ausrechnen, beziehungsweise der erstmal einen Sinn verleihen. Minus 2i Beta. Jetzt ist die Determinante. Die kann ich schreiben als die Determinante von der, Quatsch, als den das Exponent von der Spur wie war das ln det ist trace log von dem Operator, der da steht. Den nennen wir mal Delta, also das Ding hier ist. Das ist wie hier. Ich mache jetzt das x abhängig, um da so eine Wortidentität herzuleiten. Nur für die Wortidentität. Das Ding ist aber erstmal eine lokale, globale Symmetrie nur. Ne? Moment, langsam. Das ganze Ding ist Delta natürlich. Ja. Ja, also was ist das? Ja, dieses Trace ln Delta, das ist ja sowas offenbar. Also nun die Trace muss ich bilden, sowohl bezüglich der Raumzeit als auch bezüglich der Dirac-Indizes, und da gibt es ein Dilemma. Ja, wenn ich hier irgendein Beta habe, und die Trace ist einfach das Integral drüber, das, oder gar ein konstantes Beta, das divergiert, aber das Gamma 5, die Dirac-Trace von Gamma 5 ist 0. Also hat man hier sowas wie 0 mal unendlich. Das ist erstmal undefiniert. Und deswegen muss ich das regularisieren. Die Frage ist, wie mache ich das? DIM-REC geht nicht, kann ich machen in der Störungstheorie, aber was mache ich mit Gamma 5? Weil Gamma 5 ist ein sehr vierdimensionales Objekt. Ja, das sieht man daran, dass Gamma 5, das ist sowas hier erstmal. Das ist aber irgendwie, wie ist das? Braucht man da jetzt einen Faktor? 4 Fakultät wahrscheinlich und Epsilon, Mu, Nu, Rho, Sigma. Ja, und das hat auch schöne Eigenschaften, die können wir gleich hinschreiben, das Trace Gamma 5 und Trace Gamma Mu Gamma 5. Die verschwinden alle. Es verschwinden eigentlich alle solche Spuren, außer der, wo hier gerade 4 Gamma-Matrizen stehen, also in 4 Dimensionen natürlich. Okay. Sigma Gamma 5, jetzt brauche ich hier, ich glaube es war 4, i, jetzt muss ich hier gucken, irgendwo habe ich das aufgeschrieben. Wo steht's? Ach herrje. Es steht zwar hier implizit in meiner Rechnung. 4 mal 1/4 habe ich da geschrieben. Ja, das hier ist wohl ja, und da sieht man das Ganze, dieses Gamma 5 ist ein sehr vierdimensionales Objekt und ich weiß nicht, was soll ich tun, wenn ich irgendwie andere Raumzeitdimensionen einführe. Und dann, ja gut, ich kann irgendwie definieren, wie sich das verhält, wenn ich einfach mehr Raumzeitdimensionen dazu tue, dann kann ich definieren, wie das Gamma 5 kommutiert und antikommutiert. Also man weiß eigentlich nicht, was man tun soll. Was dann rauskommt, es gibt dann natürlich wieder Rezepte und die werden so gewählt, dass je nach Anwendung, und da man diesen Vektorstrom im Standardmodell, muss der immer erhalten sein. Das heißt, der darf nicht anormal gebrochen sein, dann gibt es eine Vorschrift, dass Gamma 5 mit Gamma 0 bis Gamma 3 antivertauscht und mit allen anderen vertauscht. Aber das weiß man jetzt noch nicht. Ja? Das weiß man erst hinterher, wenn man weiß, wie man regularisieren soll. Ja, dass der Erhalt, also man kann, wir werden bei der störungstheoretischen Behandlung sehen, man kann sich entschließen, ob man den Strom erhalten will oder irgendeine Linearkombination davon. Und jetzt sagt mir nur, dass, weil das hier eine Eichtheorie ist, wo der Vektorstrom, der erhaltene Strom von der lokalen Symmetrie ist, das macht mir die Renormierungsvorschrift eindeutig für solche Diagramme, wo hier so ein J5 drin vorkommt. Also kann ich erst hinterher am Ergebnis sehen, was ich haben will. Also muss ich irgendwie anders regularisieren. Und die Idee ist, man kann in dem quadratischen Teil hier einfach höhere Ableitungen einführen. Dann wird natürlich alles konvergenter als in der Theorie, weil dann ist der Propagator, der ist dann im Impulsraum, hat er eine höhere Potenz unten im Nenner. Also geht die Zählerei einfacher. Das Problem ist nur, ich darf es nicht irgendwie regularisieren, ich muss es so regularisieren, dass ein Eich das Eich-invariant ist. Also benutze ich mal lieber diese Eich-kovariante Ableitung. Und ich muss es auch mit Del Slash machen. Also die Idee ist, man regularisiert sich diesen Propagator hier. Und da muss ich Del Slash nehmen. Und also man kann zeigen, dass welche Funktion ich da wähle oder welche operatorwertige Funktion ich da wähle zum Regularisieren ist egal. Aber besonders bequem sind natürlich immer irgendwie gaußsche gaußförmig-ähnliche Funktionen. Und ja, was machen wir? Wir nehmen also das ist erstmal natürlich ich mache es mal nur so, also es ist eigentlich, also erstmal sind die ganzen konstanten Vorfaktoren egal. Also was ich haben will ist Trace Log ist das hier. Ja, und das ist natürlich die Frage, was das ist. Also nehme ich ein regularisiertes Ding. Und ja, was da schön ist, ist del slash Quadrat. Ja, wenn hier einfach eine partielle Ableitung stünde, wäre das einfach del Quadrat. Und im Impulsraum wird das del Quadrat zu einem p Quadrat und im euklidischen zu einem minus p Quadrat. Und das ist dann sowas wie eine natürlich brauche ich eine dimensionsbehaftete Größe Lambda und natürlich für Lambda gegen 0 ist dann der physikalische Punkt. Das ist sowas wie ein Abschneideparameter für das Spektrum von diesem Operator hier. Und jetzt, ja gut, wie definiert man die Trace? Man führt sowas ein wie ein Einteilchen, das ist natürlich kein echter Einteilchenraum, also man führt ein ja, mit solchen Basisvektoren x und p, wobei in der Ortsdarstellung wäre natürlich x einfach multiplizieren mit x und p und jetzt kann ich da rechnen wie in der Quantenmechanik. Das heißt, diese regularisierte Trace, die kann ich mit dem Trick schreiben, das ist auch so was, das nennt sich auch Schwinger Proper Time Method. Also das führt, man kann, ja, es ist nicht wirklich die Schwinger Proper Time Method, weil ich einfach nur das regularisierte, diese Spur ausrechne. Aber man kann natürlich dann den Operator als Hamiltonien ansehen und da dann Heat Kernel, also das machen wir alles nicht. Aber also die Methode, die ist sehr schlagkräftig. Aber wie gesagt, ich rechne jetzt nur diese Trace aus. Und ich kann die halt jetzt formal schreiben. Jetzt habe ich ein Dilemma, vielleicht schreibe ich eine kleine Trace. Das ist nur die Trace über diese Dirac-Matrix. Ja, und dann steht da Beta ja, ich rechne mir die ja, die Spur in diesem Ortsraum, die ist einfach, ich sandwiche einfach in der Basis und summiere über die Basis und die Spur hier, die ist einfach über eine endliche Matrix. Ja. Na, jetzt gucken wir erstmal, was dieses Quadrat hier ist. Das kann man ein bisschen user-friendly schreiben. Also, ich schreibe es gleich so, Gamma mü, Gamma mü. Hatte ich Plus, kann auch ein Plus sein. Ja, oder ich schreibe, damit es klar wird, ich schreibe so ein Dirac-Feld dahin, damit man sieht, was, dass das ein Operator ist, der auf so ein Dirac-Feld wirkt. Ja, es ist egal, es ist einfach, ob die Ladung plus oder minus e ist. Am Ende kommt e e Quadrat raus, da ist es egal, also macht nichts. Na, dann ist es konsistent. Naja, jetzt, gut, jetzt muss man das ausxen. Aber ich mache noch einen Trick. Ich schreibe einmal den Antikommutator hin und einmal den Kommutator. Ja, das hier ist 2 Gamma mü und ein halb. Und dann hier diesen ganzen Salat, also jetzt fange ich hier an. Das hier ist natürlich einfach 2g mü mü, ja, von den Dirac-Clifford-Algebra-Eigenschaften. Und das Ding hier ist so was wie der relativistische Spin. Das Ding hier nennt sich 2i sigma mü mü. Ja, und jetzt muss ich es halt ausxen. Da habe ich einmal die d mü, d mü auf psi. Ach naja, das könnt ihr auch alleine. Also die, der langen Rede kurzer Sinn, ich kriege einfach normale Ds ohne Slash psi, aber halt auch einen Korrekturterm. Wo? Ach, hier den ganzen Salat hier, also den Mü, der fehlt da noch. Sehr schön. Ja gut, und das sieht man von den Ableitungen, es wirkt hier ein D-Mü, A-Mü. Und dann kann man es antisymmetrisieren für den Teil. Also die Rechnung ist wirklich einfach, die schreibe ich nicht ganz an. Also jedenfalls hat man am Ende hier einen Zusatzterm von dem, das ist sozusagen die Spin, die Wechselwirkung, die Spin, ja, das ist so was wie das magnetische Moment vom Elektron oder dem Dirac-Teilchen. Ja. Und das ist das entscheidende Ding hier. Da sieht man auch, was passiert, wenn ich von vornherein einfach nur, wenn ich hier den Slash weggelassen hätte, dann stünde hier einfach d mü, d mü und überhaupt kein Dirac-Dings mehr. Ja. Jetzt denke ich mir mal diese Exponentialfunktion aus, das kommt auch gleich, die also Taylor entwickelt. Und wenn jetzt hier keine Dirac-Matrix stünde, dann käme einfach 0 raus. Und dann käme raus mein Pfadintegralmaß ist invariant, aber das kann ich sein. Ja, weil dann, oder wir hoffen nicht, dass es so ist, weil sonst wäre dieses PCAC-Problem für den Pionzerfall ja wieder nicht gelöst. Ups, oh. Nee, die hier, oder? Ja. So. Also schreiben wir mal auf, was wir bis jetzt haben. Mal mit allen I's und so. Ja gut, und ich will natürlich am Ende irgendwie Lambda gegen unendlich gehen lassen, um die Regularisierung wieder aufzuheben. Und dann von dem i, minus i, das kriege ich hier von der Trace. Kann auch x, kann auch Operatoren hinschreiben. Und das ist die Dirac-Trace, die fehlt natürlich noch. Also jetzt immer in diesem asymptotischen Limes. Jetzt wenden wir das an, was wir eben rausgefunden haben. Beziehungsweise davor. Ja, also wir wenden mal an, was wir da rausgefunden haben. Nee, ich will's im Exponenten natürlich. Moment. Hä? Moment, was habe ich jetzt wieder angestellt? Nee. Ja, so wollte ich es haben. Das ist mein regularisierter Ausdruck von dem Log. Ja, wer abschreiben kann, ist klar ein Vorteil. Wo bin ich jetzt? Ja, jetzt ist der Trick natürlich, da eine
Jetzt führen wir hier einen Impuls. Jetzt führen wir hier eine Impulsbasis ein, eine 1. Naja, und dieses Ding hier ist kx, das ist die Impulseigenfunktion gesternt. Und die ist natürlich, ach herrje, wo habe ich die ganzen Vorzeichen? Andersrum. Ich vertausche mal die Ableitungen großzügig. Ja, und dieses Ding ist halt einfach eine E-Funktion. Ja, die soll normiert sein, dass ich hier immer das 2pi hoch 4 habe, also ist das einfach eine E-Funktion ohne Faktoren. Minus ikx. Ja, und dann habe ich hier meinen Operator. Ach so, das. Ach Mann. Das Beta von x kann ich natürlich auch rausziehen. Das wirkt da drauf. Ja, und bezüglich x ist natürlich x einfach multiplizieren mit x. Und die Trace muss aber über allem stehen, das ist wichtig. Gamma 5. Genau, und jetzt kommt hier natürlich unser ganzer Ausdruck. Gleich nochmal drüber, ob alles. Ja, und das wirkt halt auf xk und das ist x plus ikx. Stimmt jetzt alles? Die Spur muss noch zu. Und jetzt, ja gut, was machen wir jetzt mit diesem Ding hier? Das muss man jetzt. Natürlich will man gerne die Exponentialfunktion entwickeln, da ist aber das Problem, weil hier stecken ja Ableitungen drin und a's von x und hier f-Menü von x und es kommutiert halt. Also müssen wir uns mal überlegen, gucken wir mal, wie wirkt so eine kovariante Ableitung auf eine beliebige Funktion. Frage?
Musst du nicht zwei Impulse einschieben, kriegst du ein Delta, weil jetzt hast du vorne Exponential minus ikx und hinten 1 mit ikx.
Ja, aber wenn ich das mache, dann integriere ich wieder über die Delta-Funktion. Ja, dann ist alles schon gemacht.
Okay.
Also der Witz ist halt, dass ich das Beta hier rausziehen kann, weil es das hier wirkt. Wie, nee, das ist einfach hier, das ist ja einfach dmü.
Ja, aber ich habe die doch schon wirken lassen.
Du hast die doch schon wirken lassen auf deinen R-Vektor.
Nee, hier wirkt der ganze Operator auf diese.
Achso, rum kann man es auch erst.
Ja, weil, also, das ist sowas, wenn ich. Ja, ich habe doch Psi von x ist x Psi. Und jetzt ein Operator im Ortsraum. Der ist x, der abstrakte Operator auf. Ja, das habe ich verwendet. Ja, und xk ist halt gerade das und das ist der jetzt.
Das soll der Operator in diesem Ortsraum sein. Ja, und dann ist das d μ. Dann das d μ, das übersetzt sich natürlich nach ja, das machen wir ja jetzt klar. Also das dμ ist natürlich dann ein ik, was da runterkommt. Ne? Aber es wirkt halt leider auch auf die Fs und die As, die hier drin stecken. Also es ist nicht so trivial. Deshalb müssen wir uns mal überlegen, wie man das vereint. Man will natürlich gerne diese Exponentialfunktion irgendwie aus diesem Operator rauskriegen und dann cancelt die hier. Ja? Das geht in dem Fall relativ einfach, weil wenn ich eine beliebige Funktion habe und die multipliziere mit dieser Ebenenwelle und dann dμ drauf wirken lasse, dann partielle Ableitung. Klar, da bleibt natürlich immer ein i e hoch ikx übrig, man reproduziert sich ja immer, wenn die auf die x-Funktion wirkt. Ja, und wenn das d μ auf die x-Funktion wirkt, dann kommt mir ein k runter von der Ableitung. Ja, und ansonsten wirkt dann halt noch das ganze d μ auf das chi. Ja gut, und das kann ich natürlich iterieren. Ja, wenn ich hier die Exponentialfunktion, die kann ich jetzt entwickeln, muss natürlich auf die Reihenfolge achten, aber ich kann halt diese Formel iterieren. Und dann, ja, was passiert dann? Genau, wenn ich irgendeine Funktion, nee, machen wir nicht, also exp ja, das ist dieser Operator und der wirkt auf exp. Das ist aber nach der Rechnung dasselbe wie exp ikx und dann die Funktion von dieser Operatorfunktion, also exp. Ja, und statt dμ. Was habe ich denn jetzt gemacht? Statt dem dμ muss ich schreiben ik. Wieso habe ich das I jetzt? Dann wirkt es nur noch auf eine 1. Jetzt, warum habe ich denn jetzt das I daraus gezogen?
Da habe ich jetzt angenommen, dass ich das Exponential quasi Ordnung für Ordnung entwickle und Ordnung für Ordnung wirken lasse auf das exponentielle ikx, oder?
Ja.
Und dann wieder zurück und übersetze den Exponential.
Genau. Und wenn eine Ableitung auf 1 wirkt, also die meisten Bücher schreiben dass die 1 gar nicht hin und ich habe mich dann da stundenlang gefragt, was das soll, weil dann wirkt ja ein d auf nichts. aber das ist einfach eine 1. Das heißt, dass, wenn D ganz nach rechts wirkt, eine Ableitung, dann ist 0. Also was man hier rauskriegt, sind halt dann zig Ableitungen von A. Und ja gut, F ist auch eine Ableitung von A. Ja. Jetzt habe ich hier nur irgendwas mit dem I verschlumpft. Sehr, sehr, sehr seltsam. Modulo ein I. Müsste hier doch ein I, ein Minus einfach stehen. Hm? Gut, checke ich alles nochmal, aber ja, und jetzt nenne ich mal das Ding hier A von X. Schreibe mal das Beta von X hier rüber. Darf ich zweifellos tun, weil das ist einfach eine Zahl, beziehungsweise eine Funktion. Und das ganze Ding nenne ich A von X. Warum? Das hier ist diese Log von der Det. Und dann steht sowas da am Ende wie dx Beta von x mal halt das, was wir jetzt ausrechnen wollen. Und das ist also diese, das nennt sich der Anomalieterm. Und natürlich, wenn ich das in die Funktion, wenn ich das in mein Pfadintegral einsetze, kriege ich e hoch i mal Beta x a von x integriert über x. Und das ist genau von der Form, die wir da auch in der normalen Wortidentität hatten. Das heißt, man kriegt einen Zusatzterm am Ende in die Wirkung, die genau diese Anomalie berücksichtigt. Also, jetzt brauchen wir nur noch dieses Integral. Lambda gegen unendlich immer im Kopf behalten, d4k über 2pi hoch 4. Ah ja, und jetzt kommt halt die Geschichte, jetzt entwickle ich das wirklich. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, da steht ja noch diese Trace Gamma 5. So, und jetzt kann man das entwickeln. Hier sind gar keine Gammas drin. Und das ist bei, ja, wenn das Gamma, er war gestern da und macht dasselbe mit Gamma 5, also wenn man noch Gamma 5 Eichfelder einführt, dann kann man das auch machen, gibt es ein Paper zu, das ist aber furchtbar kompliziert, weil dann kommutiert nichts mehr. Der Witz ist aber, dass in dem Fall, dass dieses Ding hier unabhängig von irgendwelchen Gamma-Matrizen ist, und das ist ja Gamma-Mü, Gamma-Nü-Kommutator, zusammen mit dem Gamma-5 in der Trace, was passiert? Ich habe natürlich, wenn ich anfange, habe ich erstmal eine 1, aber Trace Gamma-5 ist 0. Der nächste Term ist das Ding, und so weiter. Die geben auch alle nichts. Was gibt es eigentlich nur, wenn ich dieses Ding im Quadrat habe? Weil dann sind vier Gamma-Matrizen und die zusammen mit dem Gamma 5 geben den Epsilon-Tensor und alle anderen sind 0. Das heißt, ich muss diese Exfunktion nur, ich muss nur den Term nehmen, der dieses Ding im Quadrat hat. Und ja, gut, man kann da lange drüber nachsinnen, aber am Ende kommt raus. Ja, es ist ein Term zweiter Ordnung. Also das Ding im Quadrat, das heißt, man hat ein Halb von der Exponentialreihe. Die Trace steht schon da, dann habe ich das Ding im Quadrat, das gibt mir ein... Ja, deswegen ist das Vorzeichen, was für eine Ladung, ob das positiv oder negativ geladen ist, das Fermion ist wurscht. Ja, und dann habe ich also dieses eigentlich egal, wie rum ich das schreibe, f-Menü Quadrat. Ja, und dann bleibt noch übrig ein, zum Glück, ein k-Quadrat über Lambda-Quadrat. Das ist natürlich, sieht erstmal böse aus, ist es aber nicht, weil jetzt mache ich eine Wick-Rotation. Ja, ich gehe zum Euklidischen über, das fängt mir ein i ein von den d4k. Und ich muss immer gucken, wie rum ich die K0-Achse drehe. Und dann das Ende vom Lied ist, es kommt ein Plus i da vorne hin. 2 Pi hoch 4. Dann die Dirac-Trace. Die ist ja völlig unabhängig. Die hätte ich auch vorne hinschreiben können, aber egal. Also die ist. Ja, dann um das Ganze ausrechnen zu können, schreiben wir das Quadrat aus. Jetzt fehlt mir noch, ja, wir schreiben das hier hin. Jetzt fehlt mir noch ein e-Quadrat ja, und jetzt steht da einfach d4k euklidisch ja, und k-Quadrat Minkowski geht nach minus ke-Quadrat und das ist genau, was ich brauche ja, weil das ist jetzt ein wunderschön konvergentes Integral. Und ja, es ist netterweise proportional zu Lambda hoch 4. Lambda hoch 4 muss auch hier stehen, in der Tat. Ja, weil ich habe ein Lambda-Quadrat, im Quadrat gibt ein Lambda hoch 4. Das gibt mir ein Lambda hoch 4 im Zähler, das cancelt das hier und dann kann ich den Limes bilden. Beziehungsweise das ganze Ding hängt gar nicht mehr von Lambda ab. Und ja, wenn ich alles zusammensortiere mit dieser Formel da, hier, dann kommt in der Tat raus, was rauskommen soll. Ja, das ist eine gute Bemerkung, das ist exakt. Das ist nicht irgendwie Störungstheorie. Aber ich meine, die.
Aber das wird mir dann, wenn ich den Lambda gegen 0 bilden würde, dann wird es wegfliegen, oder?
Richtig, also man kriegt irgendwas, was mit höheren Potenzen als Lambda hoch 4 da, also im Nenner geht. Und dann Lambda gegen unendlich müssen wir machen. Ja. Weil, ja. Also wenn man alles zusammensortiert, ist eine ziemliche Viecherei, die ganzen Faktoren richtig zu kriegen, dann kriegt man das hier raus. Und jetzt erinnern wir uns, wozu wir das wollten. Ja, das war, wenn ich die Wortidentität für diesen Gamma-5-Strom bzw. diese axiale U1 da ausrechnen will, dann
eigentlich müsste ich ja diese Gamma-Matrizen auch mitrotieren bei der Rekordation. Es gibt mir in dem Fall möglicherweise keine Vorzeichnung.
Das ist ein guter Punkt.
Also das Gamma 5 kann ich rotieren, weil das Gamma 0 wandle ich um in so ein Gamma 4 und dann bleibt das Gamma 5. Gelten auch diese Identitäten
Das ist ganz böse. Vielleicht sollte man vorher rekrutieren. Das kam ja auch, nachdem ich da, also ich habe mit den Vorzeichen, das ist nicht so trivial, weil es ist auch das Epsilon mit Indizes oben, ist minus das Epsilon.
Da kommt dann auch eine Konvention.
Ja, das Ding ist plus 1, also für 0, 0, 1, 2, 3 mit oberen ist plus 1. Na, dann Gamma 4 wird I Gamma 0 und dann kriegst du halt...
Es gibt da andere Konventionen.
Also man will eigentlich die euklidische Clifford haben.
Genau, dass man dann haben.
Ach so, ja, es kommt drauf an. Ja. Damit man am Ende die positiv definierte Metrik kriegt. Irgendwie muss man... Ja.
Aber was man trotzdem macht, braucht das Gamma 0 zu einem Gamma 4 und tauscht es dann durch in der Definition von Gamma 5.
Damit das Epsilon auch wieder das normale Vorzeichen ist. Es ist wirklich eine ziemliche Viecherei. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich das im Skript gleich im Euklidischen. Dann muss man nur hinterher rückrotieren, aber da ist es nicht mehr so tragisch. Ja, da, naja, doch, ist auch...
Es ist genau passend, weil sich die Vorzeichen alle rauskennen.
Ja, da habe ich lang dran geknabbert, dass ich die alle Vorzeichen raus... Naja, man will schon die Zahl haben. Alles modulo 2 Pis und Is und Vorzeichen. Ja, ja. Ist sehr gefährlich. Aber mich beruhigt es auch, Nobelpreisträger haben da ihre Probleme mit. Das ist ein wunderschöner Artikel vom Wilczek über die Entdeckung der asymptotischen Freiheit bei der Berechnung der Beta-Funktion der QCD. Da haben sie auch wochenlang gedacht, sie hätten ein falsches Vorzeichen, weil da keiner erwartet hat, dass es eine Theorie gibt, wo die Kopplung mit wachsendem Renormierungsskala fällt. Und dann haben sie aber gemerkt, das ist eher ein Feature als ein Bug. Und haben dann nochmal genau nachgecheckt, dass es auch wirklich stimmt. Ja gut, das war halt ein Nobelpreis. Also ein Vorzeichen kann ein Nobelpreis hängen. Also naja. Ja, also der langen Rede, kurzer Sinn. Jetzt setze ich das da ein. Ja, was ist das? Das ist jetzt diese Determinante hoch minus 2. Und irgendwo war noch ein I, also am Ende. Ja, die 2 macht mir aus dem 32 ein 16. Und dann, ja gut, das Ganze ist. Ja, und dann ist da, das ist dieses, ja gut, ich schreibe es an, Myro. Naja, und jetzt geht die Rechnerei genauso, ja, jetzt, natürlich steht hier noch, jetzt habe ich das Entscheidende vergessen. Jetzt steht hier natürlich noch, so, das war's, ja. Ja gut, jetzt schreibe ich das in mein Pfadintegral rein, genau wie vorher. Und dann kriege ich halt außer diesem Del mu j 5 mu, kriege ich halt noch diesen Zusatzterm, wenn ich diese Wortaker-Hashi-Identität herleite, wie die normale für den Vektorstrom. Und dann ist der langen Rechnung kurzer Sinn, dass d μ tc j 5 μ z, wieso habe ich hier z, ist ja egal, also z, dann irgendeinen Eichenvarianten Operator oder Observable. Und das ist hier halt gerade minus e Quadrat und das ist, wenn ihr euch erinnert vom letzten Mal vor 14 Tagen, das ist genau das, was ich brauche im chiralen Limes für meinen Pi-Zerfall. Also es ist sehr elegant, das zeigt die ganze Geschichte, ist auch exakt. Das hat auch tiefere Gründe, topologische. Das hat zu tun mit diesem Indextheorem, Atiyah-Schwinger-Indextheorem. Das kann man im Weinberg schön nachlesen, Band 2 von Quantum Theory of Fields. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Naja, ich kann ja mal anfangen. Also jetzt wollen wir natürlich gucken, wie kriege ich das. Es muss natürlich auch störungstheoretisch gehen. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Renormierung. Weil hier muss ich aufpassen. Das ist ein ganz netter Seitenaspekt, weil bisher haben wir uns gar nie Gedanken gemacht, wie wir die Loop-Impulse wählen. Im Zusammenhang mit den äußeren Impulsen von irgendwelchen Diagrammen. Und das Pi-Null-Problem, das legt nahe, also das wäre dann der perturbativer Zugang zur Gamma 5 Anomalie. Ja, wenn ihr euch erinnert, wenn wir das Pi 0 geht nach 2 Gammas, dann hatten wir so ein Dreiecksdiagramm mit dem Pi 0. Also mit dem Gamma-5-Vertex und Gamma-Mü, Gamma-Nü. Wenn man das Pion halt über PCAC, also als Spur von dem J5, dessen Anomalie wir ja gerade ausgerechnet haben. Wenn man das so betrachtet, liegt es nahe, man guckt sich mal sowas an, also ein J5. Natürlich im Impulsraum. Und was ich dann, wenn ich das Pion will, dann muss ich das hier mit d nach dx alpha kontrahieren. Und das ist genau von dieser Form. Und da muss halt ein Term auftauchen, der genau so aussieht für ein gegebenes Background elektromagnetisches Feld. Und ja, wie kriege ich das raus mit störungstheoretisch? Also wenn ich die niedrigste Ordnung von so einem Ding nehme, das wäre dann hier sowas. Jetzt müssen wir hier, das hier sind Gamma-Müs. Muss ich gucken, wie ich es gelabelt habe, sonst komme ich ganz durcheinander. Das ist auch sowas, muss man sehr vorsichtig sein. Und hier ist halt ein Gamma-5. Muss den irgendwie anders malen hier, vielleicht doppelt, also irgend sowas. Und das ist der Gamma 5 Gamma Alpha Vertex. Jetzt, meine Kinematik habe ich so gemacht, für die äußeren Beinchen P, Q1, Q2. Und dann dasselbe Diagramm nochmal, wo die beiden Photonen, sind ja sozusagen Photonenlinien, die vertauscht sind. Also wenn ich in dem ganzen Diagramm Q1 μ und Q2 μ, wenn ich die austausche und addiere, das ist die Bosoneigenschaft von den Photonen, ja, und dann kriege ich halt das I, dieses Matrix-Element, beziehungsweise diese Vertex-Funktion, wo ich einen A-Strom und zwei Vektorströme habe. Das ist genau das, ein A-Strom oder Gamma-5-Strom und zwei Vektoren. Und jetzt brauche ich nur das Diagramm auswerten. Da habe ich ein I hoch 3. Das Minus kommt von der Fermionen. Achso, jetzt muss ich ja Farbe bekennen, halt, erst nochmal. Jetzt mache ich das mal so, jetzt schreibe ich mal hier einfach L hin. L minus Q1. L plus Q2. Kann ich ja machen. Gelten alle Erhaltungssätze und ja, fein. Es ist nur leider eben nicht eindeutig. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also jetzt, ja gut, jetzt kommt wieder eine Dirac-Trace. Und ich mache masselose Fermionen. Also das ist jetzt eine schreckliche Diracology, also die, ich weiß nicht, die vorzuxen ist, also langweilig. Ich habe jetzt alle hingeschrieben, L. Ja, und jetzt kommt dasselbe nochmal, halt das Austauschdiagramm. Ja, also statt Q1 und Q, schreibe ich Q2 und statt μ, μ und umgedreht. Also LQ1 Gamma Alpha Gamma 5 L slash minus Q2 slash und dann hier unten jetzt L plus Q1 sein. Ja. So, naja, jetzt kann man schon sehen, dass diese Trace, die wird ein Epsilon-Tensor geben, teilweise kontrahiert mit Impulsen. Aber jetzt kann man erstmal zählen. Ja? Also, was haben wir? Wir haben hier 1, 2, 3 Ls, klar, 3 Dirac-Propagatoren, hier unten L hoch 6. Also geht das Ganze wie 1 durch L hoch 3. Und das geht wie L hoch 3 dl, also ist das linear divergent. Und die Frage ist, was mache ich jetzt renormierungstechnisch damit? Was ich weiß, ist jetzt nach unserer Pfadintegralrechnung, ich weiß, was rauskommen muss, wenn ich dieses Ding mit dem Impuls hier von diesem J5-Strom kontrahiere. Machen wir das. Aber ich hoffe, ich muss nicht die ganze Rechnung da, die ganze Algebra, die ist relativ langweilig. Also man muss ein bisschen tricksen, dann muss ich hier die entsprechenden Ls zusammenklauben und das ein bisschen vereinfachen. Also der langen Rede kurzer Sinn ist, wenn ich das aus x. Und ohne das i kriege ich dann ein minus 4i. Also für diese Kontraktion hier. Das ist habe ich irgendwo eine Gamma-Matrix?
Ich vermute, ganz links müsste es eine Gamma-Mü.
Nochmal, ganz langsam. Gamma mü L slash Gamma mü L slash plus Q2. Ups. Sieht gut aus. Gut, und jetzt, ja gut, jetzt mache ich diese eine Kontraktion. Gibt mir hier noch ein P und ja, und da. Und ja, wie gesagt, man muss da ein bisschen rumixen, bis man da, bis sich das Ganze ein bisschen vereinfacht wenigstens. Jetzt schreibe ich das, ich versuche das mal didaktisch geschickt hinzuschreiben, hoffentlich geht es nicht schief. Also hier L plus Q2. Die Terme richtig sortieren. Also das ist L rho Q1 Sigma. Halt, habe ich es jetzt, Moment, langsam, doch. Ja, so stimmt's. So, und das ist jetzt ein ganz lustiges Ding, weil wenn ich mir das genau angucke, also wenn ich mir nur den Term angucke, dann ist das hier derselbe Ausdruck wie der Ausdruck, wenn ich L um L plus Q2 shifte. Ja, weil wenn ich hier statt L L plus Q2 einsetze, dann kriege ich L plus Q2 und L. Wunderbar, hier darf ich es auch. Warum? Weil das Q2 steht hier und hier steht ein Epsilon. Ja, also das Epsilon, das Rho Sigma über Q2 Rho, Q2 Sigma gibt 0, klar. Also wie sieht das aus? Naja, auf den ersten Blick. Das Integral unterscheidet sich nur durch ein Shift der Integrationsvariablen. Das kann ich aber einfach machen. Wenn ich naiv bin, substituiere ich halt in dem Integral L plus Q2 als neue Variable und dann kommt 0 raus. Ja gut, will ich nicht, weil ich will ja gerne eben meine Anomalie, ich will ja mein F mü mü dann da rauskriegen. Oder also das Epsilon mü mü rho Sigma zusammen dann mit den hier mit den äußeren Photonenquellen da, das gibt mir ja dann ein F mü mü. Und ja, aber warum darf ich das wohl nicht machen? Ja, weil die Einzelterme, die sind halt linear divergent. Also darf ich nicht einfach substituieren. Also rechnen wir es mal lieber aus, was das gibt. Der Witz ist, das Ding ist endlich. Und es kommt in dem Fall auch fälschlicherweise 0 raus. Ich kann also das eine, mache ich noch die Vorbereitung, wie man so ein Integral da jetzt handelt. Der Witz ist, wenn ich sowas habe mit einem linear divergenten Integranten, wenn ich da ein Integral habe, dass es so eine Differenz ist, dann ist das was Endliches. Und da die Formel, die brauchen wir dann, die leite ich noch schnell her. Also ich nehme mal an, ich habe ein Ich habe irgendeine vektorwertige Funktion, das Ding sei und integriert die und die sei linear divergent und dann für so Feynman-Integrale, dann sind das immer irgendwelche rationalen Funktionen von L. Also das Ding f rho. Rationale Funktion. Und naja, wie kann die nur laufen für große L? Und ich mache es gleich im Euklidischen. Also hier, ich mal Twiddles für Euklidische. Also ich denke mir eine Wick-Rotation und jetzt ist es einfach zu sagen, ich lasse mein L dann betragsmäßig gegen unendlich gehen. Und wenn das linear divergent sein soll, dann kann das Ding nur von der folgenden Form sein, alle äußeren Impulse, die sind im Unendlichen ja wurscht, also hängt das ganze Ding nur von L ab, im Unendlichen. Also wenn ich mal einen Betrag von L, da euklidischem L, muss das irgendwie, klar, ich brauche einen Index, kann nur L rho sein, dann ist das natürlich hier unten L. Ja, das ist genau wie hier beim Counting, ja, wenn das ist, hat man oben ein L, unten L Twiddle hoch 4, 1 durch L Twiddle hoch 3, das D4L geht wie L Twiddle hoch 3, also ist das Ganze linear divergent, genau dann, wenn das sich so verhält. Natürlich ist hier irgendeine Konstante noch davor. Ja, und jetzt kommt halt der Trick, jetzt dieses Integral, ich will ausrechnen. Naja, und das schreit ja irgendwie danach, dass ich das jetzt Taylor entwickle. LE, ich habe ja nee, das Twiddle, das sind alles euklidische. Ja, so, wie geht das? Naja, gut, das ist einfach, ich lasse die Twiddles wieder weg, Amü. Eine einfach Taylor-Reihe. Wobei das Ableitungen nach L sein sollen natürlich. Ja. Gut, wonach schreit das wieder? Da steht eine Divergenz bezüglich del μ. Ich integriere über d4l. Ja, jetzt mache ich mal eine Regularisierung. Jetzt integriere ich über die vierdimensionale Kugel von einem Radius, weiß ich, nennen wir ihn wieder Lambda. Dann natürlich wieder Lambda gegen unendlich. Und ja gut, und das ist eine Viererdivergenz. Alle Terme sind eine Viererdivergenz. Also kann ich das Gaußschen Integralsatz anwenden. Das heißt, ich integriere über die Vier-Sphäre oder so rum, das a μ kann auch raus, egal, a μ doch a μ, f del μ, f rho und so weiter. Das ganze Ding will ich natürlich auswerten für Lambda gegen unendlich. Und jetzt gucke ich wieder, wie geht das oder ich kann auch über die Einheitskugel integrieren. Das ist dann irgendein D3 Omega, also der Raumwinkel in, also eine Hyperfläche, Hyperkugel in, also 3D-Hyperfläche in Kugelfläche in vier Dimensionen. Das soll das Ding sein. Dann habe ich hier A μ. Gut, das F rho. Das hatten wir da oben hingeschrieben, da ist noch ein A. Und dann steht da L rho ach so, natürlich, das L hoch 3 muss ich natürlich auch hinschreiben. Dann schreibt man die Konstanten alle vorne hin. Ja, das d Sigma μ, das ist ein L Quadrat L μ. Plus, ja, jetzt gucken wir das Ding hier, das geht wie 1 durch L hoch 3. Dann geht die Ableitung wie irgendwas wie 1 durch L hoch 4. Und L, und also L hoch L Quadrat ist konstant Lambda. Ja, das geht wie 1 durch L hoch 3 und das geht eine Potenz mehr. Das L hoch 4 cancelt sich hier. Weil hier habe ich L Quadrat, L μ, L rho, das geht auch wie L hoch 4 und hier ist ein L mehr. Und alle anderen Terme haben immer ein L mehr unten im Zähler, das im Nenner, das heißt, für L gegen unendlich gehen die alle weg. Ja, und das lässt sich leicht jetzt ausrechnen. Ja, weil das, klar, wenn ich hier über die Winkel integriere, dann kommt nur was raus, wenn μ gleich rho ist. Also kann ich die Trace bilden, die Trace durch 4. Ja? Und die Trace ist dann L Quadrat und L Quadrat mit dem cancelt sich. Dann habe ich hier einfach nur noch Omega 4. Dann fehlt mir noch ein, ach je, das ist 2 Pi hoch 4. Und das Omega 4, das ist gerade Pi Quadrat halbe. Und dann sammeln wir alles zusammen. Dann kommt raus A Rho durch 32 Pi Quadrat. Und das verwenden wir dann nächste Woche, um diese Gamma-5-Anomalie zu erschlagen. Was ich sofort sehe, ist, wenn ich so mache mit den, also das ist die Frage, wie ich diesen Loop-Impuls wähle. Und wenn ich das so mache wie hier, dann ist ja mein A-Mü gerade Q-Mü und dann kommt 0 raus. Ist nicht das, was ich will. Also sprich, mit anderen Worten, ich muss diesen Loop-Impuls anders wählen. Und das ist der Trick. Das sagt mir, wie ich, wenn ich so ein Diagramm irgendwann ausrechnen muss, wie ich die Loop-Impulse zu wählen habe. Und zwar muss ich die so wählen, dass die Wortidentität für den, wenn ich dasselbe Diagramm mit noch einem Vektorstrom hier hinschreibe, dann muss 0 rauskommen. Kommt im Moment nicht 0 raus mit der Wahl. Aber dafür kommt hier eine 0 raus, aber ich will es gerade umgekehrt haben. Und ich kann mir Linearkombinationen, hier das L, da kann ich Linearkombinationen von Q1 und Q2 dazu addieren. Und je nachdem, wie ich die wähle, kriegt der eine oder der andere Strom eine nicht verschwindende Ableitung, also ist nicht erhalten. Und wenn ich die Linearkombination auf eine Weise wähle, auf eine ganz bestimmte, dann ist genau erfüllt, was ich brauche, dass das Ding hier meine Anomalie mir gibt, die ich brauche für meinen Pionzerfall und das andere und das Diagramm, wo hier auch noch ein V-Vertex steht. Also nur ein Gamma-Alpha, dass das die Wortidentität erfüllt, also Stromerhaltung hat. Und das, also darauf sind die, das hat lang gedauert, bis man das verstanden hat. Das ist sehr subtil, weil normalerweise macht man sich, oder braucht man sich auch gar keine Gedanken machen, wie man hier den Loop-Impuls wählt. Aber hier, wenn man ein linear-divergentes Diagramm hat, dann ist es eben nicht mehr so, weil dann kann ich naiv nicht mehr einen Shift machen. Ja, weil naiv wäre das ja immer 0, wenn das Integral von f einzeln konvergieren würde, wäre das natürlich immer 0. Ja, das machen wir dann nächstes Mal und ja, bis dann.